Ich begrüße Sie von meiner Seite recht herzlich, dass Sie alle heute hier sind und ich freue mich auch, heute hier bei Ihnen sein zu dürfen. Ich wurde ja vor ein paar Wochen gebeten von CEDA, das Fachgebiet Ökologische Lebensmittelqualität und Ernährungskultur Ihnen vorzustellen und zu erzählen, was wir so bei uns im Fachgebiet machen, welche Schwerpunkte wir so haben und auch anschließend einiges über das Thema Lifecycle Assessment zu erzählen, worüber ich auch promovieren werde oder im Moment promoviere. Aber ganz wichtig vor allem ist es, dass Sie wissen, dass Sie uns nicht in Kassel direkt, sondern in Wixenhausen finden. Das ist der Standort vom Fachbereich 11 der Universität Kassel, Ökologische Agrarwissenschaften. Und innerhalb von diesem Fachbereich gibt es ja unser Fachgebiet Ökologische Lebensmittelqualität und Ernährungskultur. Und das ist dann im Nordosten von Hessen, die ist jetzt ein bisschen gesprungen. Und genau, aber Sie können uns natürlich von Kassel aus sehr einfach innerhalb von 25 bis 35 Minuten den Zug erreichen. Also ist nicht so weit. Gut, was wir so im Fachgebiet bei uns betreiben, ist, kann ich ja Ihnen so unterteilen in zwei Arbeitsgruppen, vor allem Lebensmittelqualität und Lebensmittelerzeugung und Ernährungskultur. Und natürlich versuchen wir, diese Themen mit aktuellen Themen wie zum Beispiel Gesundheit, Menschengesundheit, Tiergesundheit, Klima, Klimawandel, Umwelt und generell mit diesen Themen zu verknüpfen und quasi betrachten wir, welche Umweltwirkungen die Produkte, die Lebensmittel so haben. Und das ist für uns wichtig. Und wir versuchen halt, diese Themen nicht innerhalb von unseren deutschsprachigen Studiengänge bei uns in Wixenhausen zu bearbeiten, sondern vielmehr haben wir auch speziell bei uns im Fachgebiet einen englischsprachigen Masterstudiengang, nennt sich International Food Business and Consumer Studies, IFBC. Diesen Studiengang haben wir seit 2006 und das ist eine Zusammenarbeit mit unserer Partneruniversität in Fulda, wie Sie da unten sehen. Und der Studiengang beginnt immer, oder das Studium beginnt immer im Wintersemester, ist kostenlos, keine Studiengebühren. Und wie gesagt, viele Studenten bewerben sich jedes Jahr bei diesem Studiengang aus verschiedenen unterschiedlichen Ländern, Amerika, Afrika, Asien und so weiter und so fort. Und so haben wir eigentlich eine ganz ein ganz buntes Studium bei diesem Studiengang, Masterstudiengang. Kommen wir zu der Arbeitsgruppe Ernährungskultur. Dazu haben wir verschiedene Forschungsprojekte und versuchen wir so im Rahmen der Forschungsprojekte unter anderem unterschiedliche Forschungsmethoden im Bereich der Ernährungskultur zu entwickeln und auch Bildungskonzepte in diesem Bereich sind für uns wichtig. Und ganz wichtig nochmal ein anderes Thema bei dieser Arbeitsgruppe, das bearbeitet wird, ist die Definition für die Natürlichkeit und Authentizität bei Bio-Lebensmitteln. Das ist das Thema von meinem Kollegen, Herr Daniel Kofay, der, so wie ich das am Rande mitbekommen habe, im nächsten Semester, oder in zwei Monaten, ich weiß nicht wann genau, der wird dann hier sein und der wird dann diese Arbeitsgruppe Ernährungskultur für Sie vorstellen und auch über sein Promotionsthema berichten. Deshalb lasse ich das einfach so hier und dann gehe ich direkt bei der Arbeitsgruppe Lebensmittelqualität. Am einfachsten könnte ich bei Ihnen diese Arbeitsgruppe in vier bzw. fünf Bereichen, Themenbereichen unterteilen. Der erste Bereich ist die Sensorik und da beschäftigen wir uns mit der sensorischen Prüfung von Lebensmitteln zur Erhebung von der sensorischen Qualität von Produkten, von Lebensmitteln. Und wie Sie hier unten sehen, das ist zum Beispiel ein Foto von unserem Sensoriklabor in Witzenhausen. Das haben wir so direkt bei unserem Fachgebiet und das arbeitet dann direkt zusammen und eng zusammen mit unserem Produktentwicklungslabor. Und so in diesen Kabinen, wie Sie hier sehen, sitzen die Panelisten, die geschulten Panelisten und Panelistinnen und sie erheben die Eigenschaften, sensorischen Eigenschaften von Produkten, Beispielprodukte, die wir haben. Die geben das einfach in ein Computerprogramm ein und dann die Daten werden dann ausgewertet und in so einer Form kommt das, so wie ein Spiderweb kommt das raus. Und wie Sie hier zum Beispiel sehen, das sind dann 6 verschiedene Speisekartprodukte und die Eigenschaften sind dann drumherum. Und so kann man dann eine vergleichende Bewertung zwischen den Produkten durchführen. Allerdings nicht nur die sensorische Qualität ist für uns wichtig, sondern auch Qualität als Ganzes. Was ist eigentlich Qualität? Welche Parameter ich dafür habe? Natürlich Parameter, die tatsächlich die Unterschiede zwischen Lebensmitteln unterschiedlicher Herkunft zeigen zu können und nachweisen zu können. Das ist für uns ganz wichtig, besonders bei den Unterschieden zwischen Bio und konventionell, da wir dann Fachgebiet ökologische Lebensmittelqualität und Verarbeitung und Ernährungskultur sind. Das ist dann für uns ganz wichtig und auf dieser Weise entwickeln wir im Rahmen von verschiedenen Projekten Konzepte, neue Konzepte für die Qualität und dann auch neue Indikatoren und so weiter und so fort. Aber wie kann ich oder wie kann man die Qualität messen und wissenschaftlich auch nachweisen? Sie wissen, dass die EU-Öko-Verordnung und die neuen EU-Verordnungen für den Ökolandbau, die beschäftigen sich eher mit, der prozessbezogenen Qualität und die betrachten eher die Produkte je nach Prozesse. Also die sind, da gibt es genügend Regeln, die die Erzeugung und die Verarbeitung ansprechen, aber weniger das Produkt selbst. Das heißt, weniger sind sie produktbezogene Qualität. Und auf der anderen Seite, aber wissen Sie auch, es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass die Konsumenten, besonders die Ökokonsumenten, für sie ist es ganz wichtig, dass sie diese Unterschiede merken und dass sie wissen, dass sie sicher sind, dass es diese Unterschiede gibt zwischen Bio und konventionell. Wie kann man das einfach so zeigen, nachweislich, wissenschaftlich? In dieser Bahn haben wir ja verschiedene, entwickeln wir und testen wir neue Methoden, ganzheitliche Methoden, wie zum Beispiel Biokristallisation. Herr Dr. Karl, Johannes Karl bei uns beschäftigt sich schon seit Jahren mit der Methode und entwickelt er und testet er die verschiedenen und es gibt ganz viele Veröffentlichungen von ihm, die alle bei uns auf der Homepage gibt es und dann können, wenn Sie interessiert sind, können Sie die sehen. Der nächste Bereich ist aber Verarbeitung. Und Verarbeitung, mit anderen Worten gesagt, ist dann die prozessbezogene Qualität sozusagen. Hier haben wir ein neues Projekt, das ist ein neues EU-Projekt, ist gerade in der Vorbereitungsphase und da geht es um die schonende Verarbeitung, umweltfreundliche Verarbeitung, eine neue Definition für diese Verarbeitungsweise. Das heißt, wir wollen halt quasi sehen und untersuchen, wie, was können wir ändern, damit wir bessere Verarbeitung schonen. Schonendere Verarbeitung und umweltfreundlichere Verarbeitung haben. Und das wird dann, ich weiß nicht, im Februar oder in den nächsten Monaten wird schon losgehen. Und dann generell bei allen diesen Bereichen gibt es Veröffentlichungen und Projekte und so weiter und so, die Projekte, die wir schon mal hatten und die Projekte, die wir demnächst haben werden. Alles auf der Homepage oder wenn spezielle Fragen vorhanden sind, Frau Professor Angelika Döger, meine Betreuerin, oder wie gesagt, Herr Dr. Johannes Karl, die sind die Ansprechpartner für diese 4 Bereiche. Sie können sich gerne jederzeit bei denen melden und ihre Fragen stellen. Aber der 5. Bereich innerhalb von der Arbeitsgruppe Ernährungskultur, Lebensmittelqualität ist ja Lifecycle Assessment, die Untersuchung von verschiedenen, der Umweltwirkungen von verschiedenen Produkten, also Lebensmitteln. Dieses Thema bearbeiten wir in einem internationalen, im internationalen Rahmen. Da haben wir verschiedene Projekte, besonders mit osteuropäischen und westasiatischen Ländern, zum Beispiel Armenien, Aserbaidschan, Georgien und so weiter und so fort. Und wie Sie auch ein Bild sehen, das ist ein Bild mit unseren Partnern in Georgien zum Beispiel. Und da laufen verschiedene unterschiedliche Forschungsprojekte. Als Beispiel würde ich ganz gerne Ihnen das Projekt in Armenien vorstellen, weil meine Promotion wird dann auch in Armenien laufen. Von daher habe ich mich für Armenien entschieden. In Armenien haben wir die erste ökologische Molkerei geplant und realisiert. Und ich würde hier gerne ein paar Fotos zeigen, die ganzen Gerätschaften für diese Molkerei, also wir haben Gebäudeplanung und Prozessplanung für diese Molkerei gemacht, die ganzen Gerätschaften, Molkereigerätschaften wurden in Deutschland gekauft und nach Armenien wurden sie exportiert. Hier sehen Sie zum Beispiel die Geräte, die Molkereigeräte, wo bei der Export, ein Tage oder zwei Tage vor dem Export sehen Sie, wie wir die aufgeladen haben und dann dass die LKWs losfahren und gleichzeitig wurden dann Baumaßnahmen in Armenien bei dieser Molkerei gemacht. Sie sehen hier zum Beispiel, das ist das Molkereigebäude von draußen sehen Sie, und die Geräte, die angekommen sind und bei der Installation sind und montiert werden von Spezialisten und irgendwie hier. Und dann Waschbecken, weil normalerweise ist es nicht so ganz normal in Armenien, Waschbecken für die Desinfektion oder so in der Molkerei haben. So, das alles haben wir ja betrachtet. Sogar die Kühlraumtüre haben wir hier in Deutschland gekauft und nach Armenien transportiert. Oben im oberen Geschoss von der Molkerei gibt es hier, wie Sie hier sehen, verschiedene PC-Räume, Büroräume, Küche, Bar und Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter und auch natürlich einen großen Seminarraum, wo die Studenten die Möglichkeit haben, nach der praktischen Arbeit oder vor der praktischen Arbeit in der Molkerei unten dort im Seminarraum theoretische Sachen über Mikrobiologie und Verarbeitung anhören. Und weil eben diese Molkerei ist ja auf der Universitätsfarm, Experimental-Universitätsfarm in Jerewan. Und das ist das Molkereigebäude, das fast fertig ist von draußen wieder. Und zusammen geplant mit diesem Projekt Molkerei, Armenien, armenische Molkerei, haben wir verschiedene Forschungsbereiche bei uns im Fachgebiet, auch geplant mit dieser Molkerei und passend zu dem Thema, wie Sie hier mit verschiedenen Themen, Fütterung, HACCP und Lifecycle Assessment, was mein Thema ist, und verschiedene, das sind verschiedene Dissertationen oder Masterarbeiten, einige sind schon abgeschlossen und einige werden, sind jetzt gerade dabei abgeschlossen zu werden. Und wie gesagt, hier jetzt heute werde ich das Thema Life Cycle Assessment bei dieser Molkerei vorstellen. Das ist das Thema. Die Molkerei ist, wie gesagt, im Südkaukasus in der Nähe von Jerewan und da werden dann die Umweltwirkungen von Mischprodukten, also nicht Mischproduktion, sondern Mischverarbeitung, werden ermittelt und mittels Life Cycle Assessment. Aber warum jetzt Lifecycle Assessment und warum Milch oder Milchsektor, kommt aus diesem Hintergrund, wie Sie hier sehen, das ist eine EPA-Studie, Environmental Protection Agency of the United States, aus dem Jahr 2010, wo die Treibhausgasemissionen für fünf verschiedene Sektoren von 1990 bis 2005 gemessen wurden und Sie sehen, dass sie generell steigern. Bei allen Bereichen. Aber was bedeutet das für die Landwirtschaft, für den landwirtschaftlichen Sektor? Sie sehen hier bei dem aktuellsten Thema 2005. Es gibt natürlich für diesen Bereich verschiedene Aussagen, verschiedene Messungen, die alle aber sagen, dass zwischen 12-15% der globalen Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft kommen. Aber was würde für uns, das ist ja jetzt generell gesagt, allgemein gesagt, für uns ist ja die Emissionen von der Milchindustrie wichtig. Was habe ich, wie viel von diesen 14% oder wie viel von diesen globalen Treibhausgasemissionen kommen aus der Milchwirtschaft? Veröffentlichte im Jahre 2010 Milchproduktion, Verarbeitung und Transport. Diese zusammen verursachen ca. 3% der globalen Treibhausgasemissionen. Also 3% für einen einzigen Sektor oder würde ich mal sagen Subsektor, das ist ganz viel und man darf das einfach nicht vernachlässigen. Aber für uns natürlich ist nicht diese Milchproduktion wichtig. Also wir müssen ja halt wissen, wie unterteilt sich diese Emission, diese 3% zwischen verschiedenen Phasen von der Milchkette. Also wie viel habe ich Emissionen bei der Milchproduktion, wie viel habe ich bei der Milchverarbeitung. Und das ist für uns auch interessant zu wissen. Sie sehen hier nochmal Treibhausgasemissionen pro Kilogramm von Milch in verschiedenen Regionen auf der Welt. Das ist dann per Kilo CO2-Äquivalent. Sie sehen, dass diese dunkelgrauen Säulen überall, die zeigen die Emissionen aus der Milchproduktion, das heißt aus der Farm, Tierhaltung, Tierfütterung und so weiter und so fort. Und Sie sehen, dass sie die meisten Emissionen zeigen. Für unsere Studie ist ja die Emissionen von Milchverarbeitung und Milchverpackung ist interessant. Nämlich diese kleinen, ich weiß nicht, ob Sie das so sehen können, diese kleinen hellgrauen Teilen, und zwar in Osteuropa oder Westasien, wo Armenien jetzt ist. Sie sehen, dass diese Teile, diese Bereiche sind eigentlich nicht so wichtig und sie haben nicht so viele Emissionen im Vergleich zu der Milchproduktion und gerade deswegen wird die Phase der Milchverarbeitung und Milchverpackung vernachlässigt. Und Sie sehen, dass es gibt ganz wenige ECA-Studien, die Umweltwirkungen von der Milchverarbeitung und Verpackung untersuchen, sondern eher ECA-Studien nur für die Milchproduktion, also auf der Farm. Deshalb und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Umweltwirkungen aus der Milchverarbeitung und Milchverpackung zu untersuchen. So, was bedeutet das? War das jetzt bisher global? Wie läuft das in Armenien? Was ist die aktuelle Situation in Armenien? Die Climate Change Information Center in Armenien veröffentlichte im Jahr 2011, dass auch in Armenien gerade eine Notsituation haben wir, was das Klima angeht. Und wir haben jetzt bis zum Jahre 2100 eine steigende Temperaturen von 1,7 Grad Celsius. Und die Niederschläge werden auch absenken bei ca. ungefähr 10%. Und das alles hat auch natürlich klimatische Konsequenzen, denn wie zum Beispiel zunehmende Desertifikation oder mehr Evaporation im Severnsee, ich weiß nicht, das ist ja in Armenien, und natürlich auch andere Umweltwirkungen, die in Armenien zu erwarten sind und die alle ganz wichtig sind und ernst genommen werden müssen. Jetzt, das war zu dem Thema Klima und Klimawandel in Armenien. Jetzt, warum Milch in Armenien? Warum haben wir uns für Milch entschieden? Sie sehen hier bei dieser Abbildung, dass die Milch die 12,7% nach dem Fleisch das wichtigste landwirtschaftliche Produkt in Armenien ist. Also Milch und generell Käse sind in Armenien ganz wichtig. Wenn Sie hier zum Beispiel gucken, es gibt verschiedene Käsesorten auf dieser Käsekarte. Das ist ja Armenien und das ist Severnsee. Es gibt wirklich verschiedene Käsesorten aus verschiedenen Regionen in Armenien. Und Käse spielt eine ganz wichtige Rolle bei der Ernährung, bei einer armenischen Ernährung und Armenien war damals oder früher die Hauptzulieferer von Käse in Sowjetunion, also den ehemaligen Sowjetunion. Sozusagen ist eigentlich Milch und auch Milchprodukte sind ganz wichtig in Armenien und Seegebiet. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Armenien waren, die essen eigentlich bei jeder Mahlzeit Käse. Also auch vor jeder Mahlzeit als Vorspeise kommt immer Käse und Gemüse zum Tisch. Also das ist einfach Gesetz in Armenien. Also ist wirklich ganz wichtig, Käse. Aber kommen wir zu dem Thema, zu der Methode Lifecycle Assessment. In der Regel reden wir aber vor allem von einer ganzheitlichen Lifecycle Assessment oder Full Lifecycle Assessment, die nicht nur die ökologischen, also die Umweltwirkungen betrachtet von Produkten, sondern auch die soziologischen und die ökonomischen Wirkungen von Lebensmitteln oder von Produkten generell. Und natürlich im Laufe des Lebenszyklus, also den ganzen Lebenszyklus von Produkten. Weil eben, bestimmt kennen Sie auch das hier, Ökologie, Ökonomie und auch die Gesellschaft, die sind die drei Säulen von der Nachhaltigkeit. Also deshalb, nach diesem Prinzip haben wir auch drei Lifecycle Assessment Methoden, ökologische Lifecycle Assessment, ökonomische Lifecycle Assessment und soziologische Lifecycle Assessment. Bei uns das Thema aber heute ist nur die ökologische Lifecycle Assessment, das werden wir jetzt heute sehen. Ökologische Lifecycle Assessment ist eigentlich nur eine Methode, die sich mit den Interaktionen zwischen Produkten und der Umwelt beschäftigt. Und zwar also versucht diese Interaktionen, diese Wirkungen zu messen im ganzen Lebenszyklus von Produkten, also Cradle to Grave sagt man sozusagen. Und Ziel von dieser Methode ist natürlich, diese Auswirkungen von Produkten auf die Umwelt zu messen und generell auf die Gesundheit und so weiter und so fort. Und nachdem die Methode diese Auswirkungen gemessen hat und ausgewertet hat, dann ist das Oberziel, dass man halt Optimierungsvorschläge und Verbesserungsvorschläge macht. Dass man sagt, okay, was kann ich jetzt machen? Jetzt habe ich diese Wirkungen, diese Umweltwirkungen, was kann ich machen, damit das Prozess optimiert ist und dass ich weniger Umweltwirkungen habe. Und generell, die Methode ist relativ jung und ist populär seit den 90er Jahren. So, generell, also vor 2006 haben wir gehabt, diese vier ISO-Normen 140, 40, 41, 42 und 43, die sich mit der Methode Lifecycle Assessment beschäftigt hatten. Aber seit 2006 haben wir anstatt die drei ISO-Normen 41, 42 und 43, also 140, 43, haben wir die ISO-Norm 140, 44 und jetzt haben wir, also wenn wir Lifecycle Assessment Studie durchführen wollen, benutzen wir nur ISO-Norm 14040 und ISO-Norm 14044. Und nach ISO-Norm 14040, ein Produkt ist nicht nur ein fertiges Produkt, also zum Beispiel ist nicht nur mein Käse mein Produkt, sondern auch ein Prozess oder eine Dienstleistung oder ein Transport. Das alles kann als ein Produkt betrachtet werden und untersucht werden. Also Sie sehen, dass Any Goods or Services ist die Definition vom Produkt in ISO-Norm 14040. Es gibt insgesamt vier Schritte innerhalb von Lifecycle Assessment. Der erste Schritt ist Zieldefinition, wo wir vor allem klar machen müssen, was ist mein Ziel, was will ich dann mit meinen Ergebnissen machen, ist das für Prozessoptimierung, ist das für Marketing, ist das rein wissenschaftlich, damit man halt den Wissenschaftlern neue Daten anbietet oder den Politikern Vorschläge macht. Also das muss klar sein Und dann muss auch natürlich klar sein, welche Produkte ich habe oder welches Produkt ich habe und welche funktionelle Einheit hat mein Produkt. Und die Systemgrenzen müssen klar sein, für welchen Teil vom Lebenszyklus führe ich meine LCA-Studie durch, ist das für das ganze Lebenszyklus oder für einen Teil. Dann werden die Daten erhoben für diese Systemgrenze, innerhalb von der Systemgrenze, und werden dann die Daten im dritten Schritt, Lifecycle Impact Assessment, ausgewertet, und zum Schluss werden dann die Daten interpretiert. Und das Ganze kann Anwendung finden, für Marketing, wenn ich dann mit ein Logo machen möchte, ein Umweltlogo, dass mein Produkt hat bessere, ist umweltfreundlicher als Konkurrenzprodukt oder sozusagen. Oder kann ich ja, wie gesagt, Prozessoptimierungsvorschläge machen oder den Politikern Vorschläge machen für die Änderung irgendwelcher Gesetzgebung oder so weiter und so fort. Es gibt auch verschiedene Softwares für Lifecycle Assessment, für die Datenauswertung. Wie Sie hier sehen, die Gavi, CimaPro, Sophie, Genis, Umberto und so weiter und so fort. Wir benutzen aber bei uns im Fachgebiet CimaPro, das ist von der Firma Pre, ist eine niederländische Firma. In Kassel aber, da gibt es nochmal das Fachgebiet Abfallwirtschaft, die benutzen Umberto zum Beispiel. Jetzt kommen wir zu unseren Zielen, was wir eigentlich im Rahmen dieser Studie machen möchten, im Rahmen dieser Dissertation. Vor allem wollen wir die europäischen, ähnlichen europäischen LCA-Studien für konventionellen Bereich und für ökologischen Bereich erfassen, die Ergebnisse erfassen, und damit wir dann eine vergleichende Bewertung durchführen können mit unseren Ergebnissen aus Armenien. Damit wir sehen, wo wir eigentlich stehen mit unseren Ergebnissen. Und natürlich dazu müssen wir auch unsere eigenen Ergebnisse haben. Also wir werden dann ein LCA-Modell entwickeln für unseren Betrieb, bei Musterbetrieb in Armenien in Yerevan. Und dann werden die Daten, wie gesagt, mit europäischen, anderen ähnlichen europäischen LCA-Studien verglichen. Und dann werden wir natürlich Prozessoptimierungsvorschläge machen, spezifisch für diesen Betrieb, was man da ändern könnte, damit das besser läuft, das Ganze. Und Diskussion und gesamte Bewertung natürlich. Hier sehen Sie unsere Umweltkategorien. Die Treibhauspotenzial, Versauerungspotenzial und Eutrophierungspotenzial. Das sind unsere Umweltkategorien, die wir betrachten im Moment. Und dann natürlich dazugehörige Umweltparameter, also die Emissionen, die wir messen werden. Und das sind unsere Produkte. Trinkmilch, Joghurt, Butter, Weichkäse und Schnittkäse mit dazugehörigen funktionellen Einheiten in Armenien produziert. Und das sind dann unsere Systemgrenzen. Wie gesagt, für uns interessiert im Moment die Phase der Rohmilchproduktion, Einsammeln, Lieferung, alles andere. Das ist für uns im Moment nicht wichtig und nicht interessant. Und danach auch, nachdem die Produkte fertig verpackt sind, das ist für uns auch nicht wichtig. Wir werden unsere LCA-Studie nur für die Molkerei, für das Molkerei-Subsystem unser Modell entwickeln. Das heißt dann, nachdem die Rohmilch geliefert wurde in der Molkerei und behandelt wird und verarbeitet wird in diesen fünf verschiedenen Milchprodukten und bis zum Ende der Verpackung. Da werden wir dann unser LCA-Modell entwickeln. Nachdem wir dann unsere Systemgrenze haben, müssen wir dann unsere Daten erheben, das heißt die Emissionen und auch beziehungsweise die Inputs und die Outputs, beide müssen wir dann messen.
Hier sehen Sie zum Beispiel einen Prozessbaum, ein Beispiel von einem Prozessbaum für ein Produkt. Zum Beispiel nehmen wir mal an Vitrinmilch jetzt. Jedes Box stellt einen Prozess dar, zu dem Inputs reingehen und aus den Outputs rausgehen. Und zu diesen Inputs und Outputs müssen wir quantitative Aussagen machen. Hier sehen Sie das vielleicht ein bisschen besser und deutlicher. Hier habe ich Verarbeitung, dann habe ich mein Trinkmilch, gehe zur Verpackung. Habe ich dann hier als Inputs Energie, Rohmaterialien, Chemikalien, Wasser und vor allem Rohmilch. Und dabei habe ich ja meine Emissionen ins Wasser, in die Luft und in den Boden. Und auf der anderen Seite, als ein anderes Output, habe ich ja mein Produkt Trinkmilch. Dann geht das zur Verpackung und genau dasselbe hier. Verpackungsmaterialien, Energie als Input und dann die Emissionen und das verpackte Produkt als Output. Und das werden wir dann hier so messen und dank diese quantitative Aussagen, diese Zahlen, die wir erhoben haben, die werden dann in einer Tabelle zusammengefasst, nennt sich das Inventory-Tabelle. Wie Sie hier sehen zum Beispiel, das ist für ein Milchprodukt für 1 Liter verpackter Milch. Oben sehen Sie die Inputs, alles was ich von Inputs habe, Rohmilch, Verpackungsmaterialien, Erdöl, Erdgas, Strom, alles was ich habe, mit den Zahlen, die ich gemessen habe und beziehungsweise von der Buchhaltung des Betriebes habe ich ja bekommen und so weiter und so fort. Dann habe ich ja unten hier die Outputs, wo ich meine verpackte Milch habe und mein Co-Produkt habe, Sahne und natürlich andere Sachen. Also ich habe Müll, ich habe dann auch noch dazu Emissionen, die ich alles gemessen habe. Hier sehen Sie die Emissionen in die Luft und ins Wasser und in den Boden. Die werden dann alle so gemessen und in einer dieser Tabelle werden dann zusammengefasst. Dann wird das Programm, hier bei uns jetzt CIMACRO, wird das Ganze auswerten. Hier sehen Sie zum Beispiel jetzt als Beispiel von einer englischen Excel-Studie für Milch, Joghurt und Käse. Und hier sehen Sie diese Umweltkategorien, globale Erwärmungspotenzial und photochemische Oxidation, Versauerungspotenzial und Eutrophierungspotenzial. Sie sehen, dass bei allen Kategorien, bei allen Umweltkategorien Milch und Käse, also dunkelblau und weiß, die haben mehr Beitrag bei diesen Umweltkategorien im Verhältnis zu Joghurt. Also Joghurt ist quasi nach dieser Studie umweltfreundlicher hergestellt als Milch, Trinkmilch oder als Käse zum Beispiel. Aber noch ein neueres Studio von V aus dem Jahre 2010. Hier sehen Sie wieder verschiedene Milchprodukte. Das sind die Durchschnittswerte für Europa. Nur allerdings für Treibhausgasemissionen, also nur eine Umweltkategorie, globale Erwärmungspotenzial ist das, per Kilo CO2-Äquivalent. Sie sehen hier, dass zum Beispiel bei dieser Studie gerade Käse hat weniger Emissionen. Bei den letzten hatten Sie ja gesehen, dass hier Käse hat viel. Aber hier sehen Sie, dass gerade Käse hier hat wenig Emissionen. Das kann man so nicht eigentlich begründen, weil, wie gesagt, das ist ja von Betrieb zu Betrieb anders. Und auch ein anderer Grund dafür ist, dass normalerweise viele LCA-Studien nehmen die Emissionen, die Durchschnittswerte von Emissionen aus den Literaturen. Das heißt, sie messen nicht selber, sondern sie nehmen dann quasi ähnliche Emissionen aus anderen Literaturen. Bei uns ist das aber nicht so, dass wir werden dann in Armenien auch wirklich die erste Emissionsmessung durchführen. Und deshalb kann man, und außerdem ganz wichtig ist, dass man die Prozesse wirklich ganz genau beschreibt bei einer LCA-Studie, weil Prozess zu Prozess hat man verschiedene Emissionen, das ist ganz wichtig. Und normalerweise, das macht man ja auch nicht bei LCA-Studien aus Betriebsgeheimnissen oder was auch immer. Deshalb normalerweise können Sie entweder gar überhaupt nicht oder ganz schwierig herausfinden, warum jetzt gerade ich diese Daten, diese Ergebnisse habe, obwohl ich bei einer anderen Studie was anderes gefunden habe. Die Sache ist, dass die Konditionen, die Voraussetzungen, die werden nicht genannt. Und das ist dann ein Problem, weswegen wir normalerweise nicht einfach so begründen können, warum ich jetzt hier diese Emissionen habe und bei dem anderen andere Emissionen. Also ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, dass man selber messt, also nicht aus den Literaturen. Natürlich ist es gut, dass man auch die Emissionen aus den Literaturen sich anschaut, aber wichtiger ist, dass man die Emissionen selber messt. Hier sehen Sie nochmal einen Vergleich zwischen Verarbeitung und Verpackung. Die Emissionen, die Treibhausgasemissionen, die ich habe, Sie sehen das ganz klar, Verarbeitung hat mehr Emissionen, hier angezeigt per Kilogramm CO2-Äquivalent. Verarbeitung hat mehr Emissionen wie Verpackung. Das ist ja ganz klar, weil hier natürlich ist die nicht das ganze Lebenszyklus von der Verpackung angenommen worden, sondern nur die Verpackung, also die Phase, die man in der Molkerei hat, ansonsten hätten wir ja andere Daten gehabt, wenn man das ganze Lebenszyklus von Verpackungsmaterialien genommen hätte. Und das waren dann für Europa und hier sehen Sie nochmal eine US-amerikanische Studie aus dem Jahre 2009, wo nochmal Verpackung und Verarbeitung und Verpackung bewertet wurden und im Verhältnis zu den anderen zu den anderen Phasen der Milchkette. Sie sehen hier, dass bei der Verpackung 75, also insgesamt haben wir ja 2,0 Millionen Tonnen von CO2-Äquivalent und Sie sehen, dass 75% von diesen Emissionen, von diesen Treibhausgasemissionen, die kommen aus dem Stromverbrauch, die man normalerweise in einer Molkerei für die Kühlung oder für die Beleuchtung oder für Erzeugung von Druckluft benutzt oder was auch immer. Und dabei 23% ist von Emissionen, Treibhausgasemissionen in Amerika, die kommen aus dem Erdöl- und Erdgasverbrauch. Und die benutzt man normalerweise für Erzeugung von, also Dampferzeugung und so weiter. Und hier im Vergleich sehen Sie die Phase der Verpackung mit 1,9 Millionen Tonnen von CO2-Äquivalent. Das ist auch nicht zu vernachlässigen. Wir haben hier nochmal 1,9 Millionen und das ist dann auch nochmal hier bei dieser Studie allerdings das ganze Lebenszyklus von Verpackungsmaterialien wurden angenommen, deshalb haben wir ja auch so viel. Und generell, wie gesagt, gibt es im Bereich der Milchverarbeitung ganz wenig und Milchverpackung ganz wenig Daten, also die jetzt spezifisch Milchprodukte betrachten und die Umweltwirkungen von Milchprodukten messen. Deshalb, wie gesagt, hoffen wir, dass wir bei unserer Studie jetzt diese Lücke füllen können und dass wir dann neue Daten geben können. Für zum Beispiel, besonders für Butter gibt es fast kaum Messungen und wir haben ja auch jetzt Butter bei uns. Und ja, wir hoffen, dass wir dann gute Daten erheben können und dann Prozessoptimierungsvorschläge machen, die normalerweise auch spezifisch für einen Betrieb sein sollten, die zum Beispiel
Nutzung von erneuerbaren Energien oder Innovationen von Prozessen, die zum Beispiel Maschinenbau, Ingenieure besser machen könnten. Und ganz wichtig ist, dass man von Anfang an einfach ganz klar und klug seinen Betrieb plant. Das nennt sich grüne und nachhaltige Fabrikplanung. Das gibt es da Regeln, wie man das machen könnte. Wenn Sie interessiert sind, können wir auch bei der Diskussion das ansprechen. Auf jeden Fall ganz wichtig ist, wenn ich wirklich nachhaltig produzieren möchte, sollte ich auch von Anfang an, wenn mein Betrieb noch nicht da ist, wirklich von Anfang an auch nachhaltig planen, damit ich dann umweltfreundlicher letztendlich produzieren kann. So. Ich bedanke mich und ja.